Hör mal.
Ja?
Ihr hört Bleib zu Hause.
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und eigentlich hätten alle da sein sollen, aber ich sag mal so, es Schwund gibt's immer. Annemarie ist leider diesmal nicht dabei, aber dafür ist der ehemalige Osten im Westen vertreten, vollzeitig angetreten. Hallo, fangen wir mal hinten an. Hallo Erik.
Ja, hallo.
Und der Alex.
Hallo, hallo.
Und selbst wenn jetzt einer husten sollte von den beiden, keine Angst. Ich glaube, Corona ist über Podcast nicht ansteckend. Wir hoffen, ihr seid gesund da draußen, bleibt zu Hause, schön auf der Couch. Ihr seid eigentlich das ideale Zielpublikum für euch. Ihr könnt das machen, was ihr eh schon immer macht, auf der Couch sitzen und Serien schauen. Und wir haben natürlich für euch ein paar schöne Serien rausgesucht. Drei Serien und eine Doku, die mit gemischt angekommen ist. Wobei ich gar nicht weiß, Alex, wie viele Folgen hast du von der Doku geguckt? Hast du komplett durchgeschaut oder bist du noch im Anfang des
Schaut? Reden wir jetzt von der Pandemie-Doku.
Ja, ja.
Die habe ich durchgeguckt, ja.
Okay, dann ist nur interessant. Also ich habe nur zwei Folgen bis jetzt gesehen, aber so, worum geht's diesmal? Also Hunter, das neue Ding von auf Amazon, ganz groß beworben. Ich schweige für dich oder The Stranger auf Netflix. I'm not okay with this auf Netflix und Pandemie ebenfalls auf Netflix. Netflix ist groß vertreten. Ihr seht schon, wer Netflix hat, ist klar im Vorteil. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zum letzten Podcast. Da hatten wir dieses Ragnarök besprochen, habe ich durchgeschaut. Ich fand's großartig. Erik, hast du es zu Ende geguckt, zufällig jetzt in der vielen Homeoffice-Zeit? In der Zeit, wo du ein bisschen mehr Zeit hattest?
Nee, ich glaube, mir fehlt da noch irgendwie ein oder zwei Folgen.
Okay,
aber es wird immer cooler,
ja, finde ich. Ohne zu spoilern, also da kommt eine zweite Staffel, weil
ja.
es endet so, ne, wie es halt enden soll und dann ist es halt so in der Schwebe.
Oder hast du doch schon zu Ende geguckt?
Ja, ja.
Kann sein, dass ich doch schon zu Ende geguckt habe.
Aber weil du das letztes Mal so angesprochen hast, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, also wir im Osten, wir können auch noch denken, weil du sagtest...
Soll das heißen?
Naja, du bist da auch ein ehemaliger
Ossi. Also wir handeln, Erik.
Hör mal auf jetzt hier.
Wir machen.
Kannst du hier nicht Westdeutsche dissen? Was ist das überhaupt noch für eine Ost-West-Denke hier da?
Ja, natürlich. Die ist immer noch, die harte Linie ist noch gegeben im Kopf. Naja, Quatsch. Also ich habe mir jedenfalls Gedanken gemacht und weil du sagtest, ich kenne...
Osten zieht da eher eine andere harte Linie gerade.
Ja, ist aber die...
Nach rechts, ne?
Der Flügel ist ja erstmal aufgelöst, quasi. Mal gucken, aber trotzdem bleiben
sie
halt.
Sag mal so, der Flügel hat sich umbenannt in AfD.
Ja, das ist vergessen. Alter, wir machen keine Politik. Also ihr merkt schon, wir sind auf alle Fälle nicht AfD-Anhänger. Oder Alex?
Natürlich nicht.
Nee, also das muss nicht sein. So, nee, ich habe mir Gedanken gemacht. Und weil du sagtest, ich kenne mich bei den nordischen, mythischen Geschichten so aus. Es gibt ein grandioses, kleines Büchlein. Das nennt sich Nordisch...
Ich dachte, ein 5-Stunden-Podcast.
Ah, jetzt hört doch mal, lass mich doch mal ausreden in hier. Ihr merkt schon, die haben nicht genügend soziale Kontakte, die müssen quatschen. Dazwischen ohne Ende. Was sie sonst auf Arbeit machen, gehen die mir jetzt auf den Sack hier. So, nordische Mythen und Sagen. Ein kleines Buch bei Eichborn erschienen für, jetzt habe ich gar nicht den Preis, für 14 Euro oder so, 250 Seiten von Neil Gaiman. Das ist der Typ, der geniale Comics schreibt und geniale Bücher. Also der ist
der Gaiman?
Neil Gaiman. Ja, oh, jetzt mal die ganzen Karlauer raus, die man im Büro nicht raushält. Neil Gaiman, American Gods, haben wir die Serie schon besprochen. Dann,
der hat mir nicht gefallen.
Der Ozean am Ende der Straße, das Buch habe ich empfohlen. Dann gibt es die Graveyard Book, also das ist Graveyard Buch, keine Ahnung. Gibt es als Comic und als Buch. Der macht schöne Bücher und Sandman. Das ist sein, mit dem ist er berühmt geworden.
Sandman.
Oh mein Gott, jetzt halt doch mal. Stell dir vor, das ist ein Meeting und ich bin der Chef. Halt doch mal die Klappe. Also, in dieser nordischen Mythologie ist der sehr verwurzelt. Der hat ein Faible dafür. Und der hat eben vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, das es mittlerweile eine deutsche Übersetzung gibt und dass ich denjenigen sehr ans Herz lege, die so den Ragnarök gefehlt hat, den so diese gefallen hat, denen diese nordische Mythologie gefällt und der so generell so ein bisschen so einen kleinen Einblick haben. Ich werde es verlinken im Podcast zu fortsetzungvolk.net, könnt ihr gucken, ist ein Link. Ich muss ja irgendwie Geld verdienen, jetzt wo hier quasi Homeoffice ist und wenn man schon zu Hause arbeitet, dann gibt es eh nichts zu verdienen. Also ich verlinke es und da ist halt beschrieben so die ganzen Anfänge, also diese Yggdrasil, also dieser Weltenbaum und die Welt, wie die entstanden ist aus der nordischen Sicht und dann eben Odin, Thor und die ganzen verknüpft sind und die ganzen Streitigkeiten um Loki und sowas. Das ist wirklich genial geschrieben, weil es ist nicht so, wenn man andere Bücher, die vielleicht ein bisschen umfangreicher sind, zur nordischen Mythologie liest, das ist wie, ich sage jetzt mal, wie heißt denn die Heldensage in Deutschen? Es gibt auch so ein deutsches Buch, warte mal, ich muss mal gucken. Schwabs, Erik, hilf mir mal. Schwabs, Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwabs. Willi
Schwabes Rumpelkammer?
Quatsch, ins Kinder. Seid da mal beim Thema. Es gibt die Sagen des klassischen Altertums. Es hat der gebildete Ostmensch hatte so ein Buch zu Hause.
Ein Buch mit Thüringer Sagen.
Auch das. Und man merkt halt, erstens ist es in Reimform geschrieben, manchmal ein bisschen anstrengend zu lesen. Und dieses kleine Büchlein, wie gesagt, im Eichborn Verlag erschienen, das lässt sich prima leicht lesen. Das sind kleine Kapitel, wenn es auch 250 Seiten sind, es ist gefühlt, hätte man vielleicht auf 100 Seiten mit kleinerem Text und ein bisschen weniger Abstand machen können. Passt super. Wer dann einen umfangreichen Einblick haben will, wem Ragnarök gefallen hat, dem ist dieses kleine Büchlein wirklich wärmstens ans Herz gelegen. Das macht Spaß, das ist, lässt sich prima, ich sag mal, in einer Woche durchlesen, wahrscheinlich noch weniger, gut Homeoffice, dann habt ihr dann 2 Tagen durch.
Homeoffice heißt nicht, dass man frei hat. Vielleicht müssen wir das mal hier.
Ja. Dann merkt ihr erstmal, wie viel Zeit ihr tatsächlich auffüllt, um die Arbeitszeit vollzukriegen. Merkt ihr jetzt im Homeoffice. Nee, Quatsch, also ihr macht das nicht alle ganz toll. So, also meine Empfehlung,
Neil Gaiman,
nordische Mythen und Sagen,
wärmstens Kommunikationsaufwand.
Wärmstens empfohlen. So, das ist nochmal rückblickend zu Ragnarök, noch mein kleiner Tipp, wer da noch ein bisschen sich vertiefen will. Und man kann das Buch sowohl vorher als auch hinterher lesen, weil wenn man es geschaut hat, merkt man, aha, da kommen diese ganzen kleinen Ränkespiele unter den einzelnen Charakteren hervor. Wenn man es vorher gelesen hat, merkt man beim Schauen schon, ne, wo es in welche Richtung ist. Wie gesagt, ich verlinke es. Fortsetzungfolgt.net. Dann würde ich sagen, habt ihr irgendwelche News, die jetzt nochmal dringend irgendwie an den Mann gebracht werden müssen?
Ja, bei Join gibt es jetzt, also Join hier diese Plattform, da hat man schon mal Jerks und sowas besprochen. Und da gibt es jetzt eine Corona-Aktion. Wer sich dort einloggt, man kann sich ja da kostenlos registrieren, der bekommt irgendwie 3 Monate das Join Plus frei. Und da sind etliche ganze Staffeln von Serien drin. Und da kann er ruhig mal reingucken.
Das machen viele Verlage und viele.
Also bei Sky gibt es auch.
Ja, bei Sky hat so eine Aktion geteilt. Bei Audible gibt es jetzt auch diverse, auch für Kinder, wer da noch gerade ein bisschen Bedarf hat, Kinder zu befriedigen. Sinne von befrieden. Und jetzt denkt mal nicht so schmutzig hier. Da gibt es kostenlose Hörbücher. Was hat man? Pummel-Einhorn, Ghost-Sitter und noch ein paar Geschichten.
Dracula.
Nein. Für die Erwachsenen gibt es auch ein paar Sachen. Ja. Das Dschungelbuch und so. Dann bei den amerikanischen. Halt doch mal die. Mann, Leute, nötigen Ernst hier. Dann bei den Comicverlagen. Grandios.
Die Leute, hört doch nicht die Sendung, weil sie hier irgendwas Bierernstes hören.
Ich weiß.
Und Serien, wollen wir mit den Serien mal anfangen?
Ja, ganz kurz. Ich will mal kurz ein bisschen hier Service geben.
Wachsinn jetzt hier bequatschen.
Mein Gott. Bücherpodcast oder was? Reich Ranitzky.
Ja, ich glaube, es ist ein Buch, es hat Seiten und es ist Text und man kann es lesen. Also, wie gesagt, Comics, guckt einfach mal auf Twitter. Die geben auch kostenloses Zeug raus auf Englisch und es gibt auch diverse Autoren, die mittlerweile so im Rahmen der Corona-Geschichte Sachen rausgeben. Also ihr könnt euch da an Serien, Büchern vergütlichen ohne Ende. So, kommen wir zur ersten Serie. Serien-Podcast, glaube ich.
Tipps geben. Ich habe zum Beispiel angefangen auf Instagram jeden Morgen einen Filmtipp, den es irgendwie bei Netflix gibt oder so oder bei Amazon Prime zu machen als Insta-Live-Story hier.
Ah, schnell
Insta-Story.
Hatte ich auch überlegt.
Kommt soweit ganz gut an. Also kriege ich viel Feedback und so.
Komm, ein Tipp noch. Wir haben alle Kinder. Ganz kurz, Erik, kennt ihr Oliver Jeffers? Den Autor und Zeichner?
Natürlich.
Ja.
Wirklich?
Selbstverständlich. Ja. Oh. Wer kennt ihn nicht?
Ah, ich merke schon diese ironische Unterton. Jedenfalls, der liest jetzt wochentags immer seine Kinderbücher vor. Zwar auf Englisch.
Genau, der liest doch immer Kinderbücher vor, ne? Ja.
Instagram, Oliver Jeffers.
Wer
Oliver
Jeffers? Was hat der so geschrieben zum Beispiel? Was hat denn der, sag mal, irgendwas Bekanntes?
Oliver Jeffers, The Long Way Home zum Beispiel, das ist das, mit dem er bekannt geworden ist, Paperclipper Affair. Ja, aber es ist ein Kinderbuch, das ist nicht jetzt hier dieser Roman, den es auch gibt.
Ach so. Hat er einfach denselben Titel benutzt? The Way Back Home heißt das, sehe ich hier.
Lost and Found. Nee, Lost and Found war das erste, was er bekommen hat. How to Catch a Star.
Kinderbücher sehen niedlich aus.
Ja, die sind
genial. Gibt's die auch auf Deutsch?
Ja, ja, die gibt es auch auf Deutsch übersetzt. Aber er liest halt, weil der ist, glaube ich, Ire. Er liest auf Englisch, lebt in New York, ist quasi auch unter Quarantäne. Sein Artwork ist wirklich toll. Der macht auch für Erwachsene.
Sieht schön aus, ja.
Also,
schöne Bilder.
Sehr zu empfehlen. Oliver.
Mit dem Pinguin hier in dem kleinen Rettungsboot.
Genau, das ist Lost and Found. Das ist das, mit dem er quasi bekannt geworden ist.
Ja.
Also, Oliver Jeffers bei Instagram. Ihr merkt schon so. Jetzt komm, jetzt halte ich den Mund, Erik. Jetzt kriegst du, komm, Hunters,
Och,
Amazon. Natürlich, du warst doch Hunters, ne?
Ja. Bitte?
Du wolltest doch Hunters vorstellen.
Es geht um die Serie Hunters. Die läuft bei Amazon und ist ein Amazon Originals. Und dahinter steckt unter anderem, also stecken verschiedene Showrunner, aber einer ist besonders interessant, nämlich Jordan Peele. Und der ist dort als Executive Producer gelistet. Und Jordan Peele hat ein paar ziemliche Überraschungserfolge im Filmbereich gelandet, nämlich zum Beispiel Get Out oder Wir, im Englischen Us. Und der hat so eine ganz eigene Bildsprache auch und so ungefähr ist es hier bei Hunters nämlich auch, so die Art und Weise, wie es inszeniert ist. Aber wir fangen mal von vorne an. Wir bekommen in so einer Art Auftaktszene, bekommen wir so eine typische amerikanische Barbecue-Szene gezeigt in so einem Garten, sieht ziemlich gut situiert aus und plötzlich wird enthüllt, dass jemand doch eine düstere Vergangenheit hat. Das Ganze spielt so in den 70er Jahren. Und basiert so angeblich auf so ein paar wahren Begebenheiten, ist aber an sich eine sehr fiktive Geschichte. Und wir erfahren eben, dass dieser Mann, um den es da geht, der hat wohl eine düstere Vergangenheit, nämlich der ist wohl ein Nazi, der dort aus Deutschland ausgewandert, in Amerika eingewandert ist und seit Jahren dort unentdeckt lebt. Und es kommt dann gleich zur Eskalation und dann ist erstmal das Thema so ein bisschen abgehakt, dann beginnt erstmal die Serie. Und uns wird ein junger Mann vorgestellt, der heißt Jonah Heidelbaum und der arbeitet in so einem Comicbuchladen und hat eine Tante,
ja.
Ne?
Nee, die Oma, dachte ich, oder?
Wie hat das immer genannt? Sasa oder so ähnlich, oder Sansa.
Die Oma
oder so.
Ist das.
Ja, der hat immer so einen komischen
Ausdruck. Safta.
Safta, genau, Safta. Und die sind Juden und seine Oma, die wird eines Tages mal ermordet und er sieht das auch mit an und traut sich aber, es wie zur Salzsäule erstarrt. Er kann da nichts tun. Also er sieht, wie jemand seine Oma umbringt und ist völlig versteinert, kann nichts tun vor Schock und wüsste auch nicht, was er tun soll, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Und danach beschließt er dann auch so ein bisschen selber zu ermitteln, wer könnte das gewesen sein. Also das schleppt er lange, lange mit sich rum und versucht dann eben rauszufinden, was steckt dahinter und entdeckt dann immer so ein bisschen mehr und eines Tages kommt er in Kontakt mit einer geheimen Organisation, würde ich es mal nennen, von Nazi-Jägern, angeführt von Al Pacino.
Genau.
Ja, großartig, dass sie den Schauspieler dafür gewonnen haben. Und einer von der Truppe, den muss ich auch noch hervorheben, das ist unser How I Met Your Mother-Star Josh Radnor. Der spielt Lonnie Flash, einen ehemals erfolgreichen Schauspieler, der aber auch immer noch in seiner Schauspielerwelt lebt, hat mich ein bisschen dran erinnert an Entourage, wo der eine auch immer noch seinen Helden, den er mal gespielt hat, immer mal so nach vorne gekehrt hat und wurde auch manchmal noch so erkannt und so ist es ja hier auch. Also manchmal wird er erkannt, meistens dann, wenn er es gar nicht will und wenn er erkannt werden will, dann klappt es nicht und er schlüpft auch in verschiedene Rollen, weil immer wenn es darum geht, irgendwo undercover zu machen, da ist er natürlich vorne dabei, ne? Durch seine schauspielerischen Fähigkeiten. Und dann sind noch ein paar andere mit dabei in dem ganzen Team. Und man darf sich das aber jetzt nicht ganz so vorstellen wie, was weiß ich, der Fall der Woche. Wir suchen jetzt mal einen Nazi und den bringen wir zur Strecke und in der nächsten Folge geht es um den nächsten Nazi. Sondern das hat auch so eine durchgehende Geschichte, denn die ganzen Figuren haben alle mehr oder weniger in ihrer Vergangenheit gab es mal einen Kreuzungspunkt mit einer Figur, die hieß der Wolf. Und das ist so dieser große Bösewicht, den sie, hinter dem sie alle her sind, wo sie ganz, ganz wenig Informationen nur haben. Und sie haben da noch so eine Wand, wo jede Menge andere Nazi-Größen so aufgeklebt sind, die sie noch irgendwie finden wollen. Und da sind sie auf der Suche nach denen und enttarnen die dann so nach und nach. Und parallel versucht eben der Jonah Heidelbaum immer noch den Mörder seiner Oma ausfindig zu machen und wer da dahinter steckt. Und das Ganze, ich gehe jetzt schon mal ein bisschen in die Kritik rein, ist zum einen ziemlich genial gefilmt. Also da sind teilweise so Szenen drin, die irgendwie an Pulp Fiction erinnert haben. Sie spielt ja so in den 70er Jahren. Das haben sie auch großartig umgesetzt. Die ganze Serie hat eine ganz, ganz eigentümliche Stimmung, die ich so noch nirgends irgendwo erlebt habe. Ist aber durchaus bei Jordan Peele Werken, obwohl er hier nur Executive Producer ist, das ist bei dem auch immer so. Also wer Get Out zum Beispiel mal gesehen hat, das hat auch eine ganz, ganz eigene Stimmung gehabt, wo man nicht wusste, wo man sich die ganze Zeit nicht wohlgefühlt hat in diesem Film. Genauso wie bei Wir. Man guckt es an und meistens hat man dann bei so einem Film, kommt man dann irgendwo so in den Flow rein, dass man sagt, oh, der gefällt mir total gut. Das kann man hier bei Hunters irgendwie nicht sagen, weil es werden teilweise so erschreckende Szenen gezeigt, weil es wird auch häufig mal in Rückblenden erzählt, was die Personen im Konzentrationslager zum Beispiel erlebt haben oder bei Repressalien oder bei der Räumung von, bei der Flucht irgendwie oder bei der Räumung von den Wohnungen, was da alles so passiert ist. Und da wurden teilweise auch diese Folterungen oder diese perfiden Spiele der Nazis an den Juden wurden da wirklich so sehr drastisch gezeigt. Und das hat bei
gerade
mir.
Gerade in der Öffnungsszene, also im Pilotfilm, wo die dieses lebendige Schachspiel.
Das war da aber noch nicht in der. War das im ersten Film?
Ich denke. Ja,
in der ersten oder
der zweiten nee, Folge. Folge war das nicht.
Nee. Da war das nämlich noch nicht. Das war in der zweiten oder dritten Folge.
Richtig.
Ja, sehr gut. Ach, mein Gott.
Auf jeden Fall hat hier die Serie. Bei mir hatte ich sehr, sehr viele Ausschaltimpulse gehabt, wo ich wirklich gesagt habe, oh, ich guck's nicht weiter. Es sind teilweise, die Pilotfolge geht 1,5 Stunden, also so viel wie ein Spielfilm.
Ja, das stimmt.
Und bringt relativ wenig auf den Punkt. Also man hat dann irgendwie die erste Folge geguckt und denkt sich, ja okay, jetzt weiß ich so ein bisschen, worum es geht. Und der Cliffhanger von der ersten Folge ist jetzt nicht so der Wahnsinn, wo man sich dann denkt, naja, okay. Bei der zweiten Folge war es schon wieder ein bisschen anders. Da gab es dann aber wieder so andere Ausschaltimpulse, wo ich dachte, oh Gott, ey, das ist so furchtbar, das kann ich einfach nicht angucken, ja. Oder wie ist das denn so dargestellt? Ja, will ich das überhaupt noch weiter sehen? Ja, ist das jetzt sarkastisch gemeint? Ist das jetzt satirisch gemeint? Ist das jetzt wie ist das überhaupt gemeint? Ja, irgendwie ist der Film so viele Antworten schuldig geblieben. Ich habe dann letzten Endes doch wirklich alles komplett durchgeguckt, also die komplette erste Staffel, und bin einfach total begeistert davon, wie die das umgesetzt haben, wie sie es auch dann auf den Punkt gebracht haben. Es gab dann ja noch ein paar Sachen, die habe ich echt nicht kommen sehen, und auf die wurde auch nicht hingearbeitet. Normalerweise wird ja immer auf Sachen hingearbeitet. Hier ist es so, hier entwickelt sich halt die Story so nach und nach, Personen werden herangeführt, das Ganze teilweise auch mit so einer absurden, komischen Art von Humor, die aber manchmal echt lustig ist, aber andererseits gibt es auch wieder so todtraurige Szenen und ganz, ganz düstere Szenen. Also die Serie hat es mir echt schwer gemacht, aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich die komplett gesehen habe, weil ich hatte so viele Ausschaltimpulse, wo ich gesagt habe, ich gucke nicht weiter, aber hat mich doch wirklich voll umgehauen, das Ding. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es euch da so ging. Weiß nicht, wer anfangen möchte. Alex, du?
Ich kann gerne anfangen. Also ich habe mich auch reinarbeiten müssen, das ist richtig. Die erste Folge hat mich auch nicht komplett abgeholt, aber wie du schon gesagt hast, dieses Pulp Fiction-ähnliche, Tarantino-ähnliche, zum Teil auch stark kopiert, kann man sagen, aber ja, ist okay, kann man machen. Das hat mir dann doch wieder gefallen, und es war ja dann irgendwie auch so eine Mischung aus so wirklich dramatisch, Drama mitreißend, diese KZ-Szenen, die waren zum Teil schon sehr, sehr heftig, die gehen unter die Haut, ganz klar. Dann aber auch wieder der Lonnie, wie er einen Spruch nach dem anderen loslegt und echt da witzig agiert. Er hat so eine ganz interessante Mischung, finde ich. ist komplett überzogen thematisch, das ist richtig, aber irgendwo ist dann doch wieder was wahrer Kern dran. Es sind ja viele Nazis dann rübergeholt worden von den Amis als Wissenschaftler, die dann einfach dann für die Amis weiter geforscht haben und so weiter. Das ist ja bestätigt oder bekannt, dass das in der Tat auch einen wahren Hintergrund hat zum Teil. Das ist halt alles, was mich dann doch an der Serie gehalten hat. Und wo ich auch einfach sagen muss, auf jeden Fall muss das Ding zu gucken, gut gemacht, was Neues, was Frisches auf eine Art und Weise, von daher gut. Einzigste Kritikpunkt, warum ich nur bei 7 Punkten gelandet bin, ist das Ende. Das Ende war, ich will das Ende nicht verraten.
Ich wollte sagen, schön ruhig, ich habe noch nicht gesehen.
Ja, Erik hat es ja gesehen. Das Ende war für mich aber dann too much. Es war zu viel, was dann am Ende passiert ist. Das hätte man, das waren 120%, die sie dann da rausgehauen haben. Und das war mir dann ein bisschen too much. Das war zu viel. Das war ein guter Cliffhanger. Der Cliffhanger war in Ordnung. Den hätten sie auch lassen können. Aber eine andere Sache, die passiert ist, das hat für mich, also die Auflösung von dem ganzen Rätsel, das hätte es für mich nicht gebraucht. Das fand ich auch dann zu viel. Überschrieben. Aber da kann ich drüber wegsehen. Und wenn dann eine zweite Staffel kommen sollte, wo ich von ausgehe, gucke ich die natürlich auch an, weil es weitergeht. Sie haben einen schönen Cliffhanger gebracht. Da wird schon irgendwie weitergeschrieben. Aber wie gesagt, das Ende war mir einfach zu viel. Deswegen auch einen kleinen Abzug. Aber alles in allem auf jeden Fall eine lohnenswerte Serie, die man richtig gut gucken kann jetzt in der jetzigen Zeit, wo man eh viel Zeit hat und viel gucken kann und absolut gutes neues Ding, kann man gut so machen.
Ich habe den nicht wirklich viel hinzuzusetzen, außer vielleicht so diese Anfangs, wie sagen wir so, Emotionen Hunter, die Pilot, wie du schon sagtest, Erik, die Pilotfolge, die ist Spielfilmlänge, 90 Minuten, 2 Stunden, ich bin mir nicht gar nicht sicher, also relativ lang irgendwie und man denkt sich so am Anfang so, oh, boah, arbeitet sich so rein und du hast so diese so, gerade diese Eröffnungsszene, war das gleich am Anfang, glaube ich, ja, mit diesem Grillparty, diese cheesy, bunte Bonbon-Geschichte, ja, wo du dich fragst, wollen die da jetzt, ist das eine Sitcom? Also es geht das so ein bisschen in die Funny-Geschichte rein, auch dann der Typ, der dann diese Party hält, der engagiert nachher jemanden quasi, um dann aufzuräumen, das wirkt schon sehr überzeichnet und überspitzt und man wartet relativ lang, ich würde sagen ein Drittel bis zur Hälfte gefühlt, bis El Pacino auftaucht, weil das ist halt so der Werbeträger, mit dem diese Serie verkauft wird. Und wenn der dann kommt, dann ist sein Anteil zumindest am Anfang auch noch, naja, gering. Der ist halt so der Übervater, der da quasi diese ganze Organisation der Nazi-Jäger leitet und quasi den Jonah da quasi unseren Protagonisten da ins Spiel bringt. So einführt in diese ganze, ich sag mal, diesen Geheimbund, ne, der Nazi-Jäger. Aber je weiter du in diese Folgen so reingehst, irgendwie zieht dich das die Geschichte so in den Bann und es ist geschickt gemacht. Man darf es vielleicht nicht, also es ist jetzt nicht geschichtlich akkurat und sicherlich an manchen Stellen überzeichnet und vielleicht auch ein bisschen zu weit hergeholt, aber es ist eine clevere Art, das zu erzählen und es ist so mehr so ein bisschen, was wäre, wenn, ne? Also es ist nicht unbedingt das, was tatsächlich so die Nazis da drüben gemacht haben, sondern was wäre, wenn eben die Nazis dort plötzlich dort sind und im Geheimbund und so hier White Supremacist und tralala. Das ist halt gerade in dieser heutigen Zeit ein hochbrisantes Thema, auch immer noch irgendwie, und das ist cool gemacht und ich finde halt, El Pacino spielt das ganz, ganz stark und diese, was waren es, 10 Episoden, sind insgesamt, lass es mal 10, 11, 12 Stunden sein, die lohnen sich halt irgendwie. Wie gesagt, das Ende habe ich noch nicht gesehen, kann ich nicht dazu sagen. Kann sein, dass es dann ein bisschen überspitzt und überzeichnet ist. Muss man sehen. Aber ich bleibe dran und ich fand das, hat Spaß gemacht und es ist halt auch so von der Art und Weise, wie es gemacht ist. Ich fand halt El Pacino, der ist doch, ist das ein gebürtiger Amerikaner oder hat der auch irgendwie italienische Wurzeln eigentlich? Weiß das einer von euch aus dem Kopf?
Nee,
sagen wir so, er ist ein Amerikaner, egal wie auch immer. Der spricht halt in dieser Serie.
Er wurde geboren in Manhattan.
Okay, also ist rein rassiger Amerikaner.
Nein, die Eltern sind italienisch-amerikanisch.
Also ja, einer ist, ich dachte jetzt, Peng, das geht nur darum, der ist dort groß geworden. Nee, aber, und der spricht halt im Original, ich habe es im Original geguckt, weiß nicht, ob ihr es geguckt habt, der hat auch diesen leicht jiddischen Slang mit drin irgendwie und das macht er, also das ist sehr überzeugend. Ist ja sehr
ein guter Schauspieler, der wird das schon hinkriegen, auch so zu sprechen.
Ja, also, aber ich fand es, halt, also ich muss doch nur mal sagen, was mir gefallen hat, hat keiner von euch die Sprache.
Ich meine, aber kann ja, ne? Also ja. Ist einfach da jetzt Quatsch, was du da sagst. Aber gut.
Wieso ist denn das Quatsch? Nein, der macht das super. Der kann das seine Eltern.
Ja, natürlich, aber ist da ein Schauspieler, kann ja wahrscheinlich auch verschiedene Akzente und Dialekte.
Ja, aber die einen können es mehr, die anderen schlechter machen. Und besser.
Heißt ja nicht, dass der auch privat mit jüdischen Akzenten
rumkommt. Habe ich doch nicht behauptet, okay. Aber das, was er gemacht hat, war halt super.
Was ja, ne. Du möchtest.
Ja, dann ist doch gut. Aber jedenfalls so. Lohnt sich. Reingucken. Also, wer El Pacino mag, der wird damit.
Nicht nur.
Nein, nicht nur.
Nicht nur.
Aber die ganze, der ganze andere Cast ist auch hochkarätig.
Lohnt sich auch so. Man muss halt wirklich dranbleiben, muss der Serie
ja,
eine
stimmt,
Chance geben.
Hat manchmal so ein paar Sachen, wo du sagst, oh.
Ich finde die Stimmung in der Serie, normalerweise hat ja so eine Serie, du kannst, was weiß ich, bei How I Met Your Mother oder so, kannst du Episode einschalten, was du willst, ist eigentlich immer das Gleiche. Oder bei Modern Family oder so. Ja. Oder, weiß nicht, viele andere Serien, es hat immer so ungefähr die gleiche Stimmung, die gleiche Machart. Und hier ist es so verschieden teilweise, dass du wirklich so gar nicht so richtig reinkommst, dass du die ganze Zeit so ein Unwohlsein hast, da, weil teilweise furchtbare Sachen gezeigt werden oder weil irgendwie komische Dinge passieren und so irgendwie was ganz Besonderes, die Serie, finde ich.
Ja, es hat so ein breites Spektrum, ne? So manchmal von so überspitzt, ironisch lustig zu todernst und schon einen Tick zu weit. Also wo du sagst, dieser Impuls, wo du sagst, muss man das jetzt unbedingt zeigen? Geht das in die richtige Richtung? Dient das der Serie? Aber irgendwie im Anklang, sagen wir mal, um den Holocaust, dann doch wieder schon irgendwie, ne? Aber
bevor wir da jetzt abschließen, ich habe mir auch die ganze Zeit Gedanken gemacht, ob da nicht vielleicht diese Art und Weise, was da so gezeigt wird. Es gibt ja häufig so Filme, die gern von Nazis missinterpretiert werden. Zum Beispiel American History X ist ja wirklich eine, wenn wir das schauen, wir verstehen den Film, ja, aber es gibt Nazis, die leihen den sich aus, weil sie es geil finden, wie da die Nazis irgendwelche Leute verkloppen da in dem Film, ja, oder gibt auch so andere Filme. Ich habe mich halt hier gefragt, ob das irgendwelche Nazis vielleicht gern gucken, jetzt die Serie, weil da eben gezeigt wird, was für coole Sachen, in Anführungszeichen, die Nazis da im Konzentrationslager gemacht haben, ne, weil das auch so drastisch dargestellt ist, dass die das quasi auf gut Deutsch gesagt als Wix-Vorlage nehmen hier, um sich da irgendwie aufzugeilen, ja. Das fand ich auch ein bisschen gefährlich, dass es teilweise eben zu drastisch und zu, ja, die Bilder waren einfach auch irgendwie so zu gut und zu wenig moderiert und so. Also, wie gesagt, ich hatte insgesamt von der Stimmung her so, war sehr komisch. Was meint ihr? Könnte es ein Problem geben oder?
Naja, gut, dadurch, dass das halt dann auch immer die Seite der Nazis dann so als in dem Moment, wenn die so rückblenden sind, so glorifiziert in gewisser Weise und erst später quasi die Justiz erfolgt, ja, könnte man, aber ich weiß nicht, dafür sind wir wahrscheinlich zu weit links, als dass das rechte Gehen bei uns anspricht.
Tja.
Weiß es nicht. Alex, bei dir?
Na gut, wahrscheinlich.
Also links bin ich jetzt nicht, aber das heißt,
du bist jedenfalls mehr links als rechts, oder nicht?
Ich bin Mitte.
Wahrscheinlich kriegen die das eh nicht hin, sich da Amazon zu abonnieren, also von daher.
Ja, anyway.
Gut.
Machen wir weiter, hä?
Hunters, also wie gesagt, Daumen hoch, quer durchs Team.
Von mir 9 Punkte.
Dicke Empfehlung.
Kann man ruhig mal Zahlen benennen.
Dann kommen wir doch direkt, weil wir haben gar keinen zwischendrin, habe ich am Anfang schon ein bisschen was empfohlen. Wenn einer noch irgendwas hat, immer raus damit. Wenn ihr Tipps habt jetzt, um die Zeit zu überbrücken, wo kostenloser Content ist, sei es Serien, Bücher, Filme, Podcasts. Podcasts. Quatsch. Also es gibt
Nein,
alles gut. Für die Kinder. Die DLF Audio. Hör doch mal die Klappe jetzt hier. Die DLF
Audio. Lass doch mal raus in die frische Luft zum Spielen. Die müssen einfach nur Hörbücher, Podcasts,
Sachen. Genau, die DLF Audio App.
Lass sie doch mal raus, Mensch.
Die bieten auch kinderspeziellen Content an. So.
Oh.
So, die nächste Serie auf Netflix. Ich schweige für dich, beziehungsweise im Original The Stranger. Die läuft bei Netflix und hat Alex empfohlen, die mir deshalb ins Auge gefallen ist, weil die kein geringerer als Harlan Coben geschrieben hat, beziehungsweise die Vorlage dafür erstellt hat. Die zwei Pappnasen, die nicht lesen, wissen natürlich nicht, wer Harlan Coben ist. Das ist einer der relativ viele Mystery und Thriller geschrieben hat und der in diesem Bereich, so Krimi-Mystery-Literatur.
Ach, der ist ja, mit deinen ganzen Büchern, wenn dann wirklich das Klopapier mal ausgehen sollte, bist du ganz vorn dabei.
Da ja, kannst das
du
mag dann ja sein,
trotzdem
ne?
noch.
Da werdet also, ihr noch denken, wieder, ach, hätte ich also, doch mal gelesen und nicht nur
mitgedacht.
So ein Notebook Wahnsinn. Und ein iPad.
Dann sitzen wir wieder mit dem Playboy auf dem Klo, Erik, und trauen uns nicht, die Seiten rauszureißen.
Naja, also wie gesagt, Alex, komm.
The Stranger. The Stranger ist, ist eine britische TV-Serie, so sagt es Wikipedia. Und der Harlan Coben, durchaus ist bekannt, auch schon bei Netflix, der hat auch schon andere Serien, Vorlagen gegeben. Fällt mir gerade nicht ein, wie die vorhergehende hieß. Die war mit,
Second Chance, The Five, Safe und wie gesagt, die neueste.
Safe wollte ich darauf hinaus. Das war ja auch eine sehr spannende britische TV-Serie von ihm. Auf jeden Fall, The Stranger auf Deutsch wird die übersetzt. Warum sie die jetzt übersetzen, das verstehe ich auch manchmal nicht. Warum sie Serien übersetzen und manchmal einfach nur dann
weil das Buch Englisch wahrscheinlich lassen. Im Deutschen so hieß.
Ja, gut, aber das... Ja, kann natürlich
das
gut
könnte
sein.
Wahrscheinlich der Daniel beantworten, die Frage.
Ja, ich lese sie im Original immer nur, da kann ich leider nicht dienen, wie der deutsche
ich schweige Buchtitel für dich. Finde ich aber einen blöden Titel irgendwie. Also ich finde es, die Übersetzung finde ich irgendwie blöd, ich schweige für dich. Auf jeden Fall geht es in dieser britischen TV-Serie darum, dass wir eine typische britische Familie kennenlernen. Mutter, Vater, zwei Söhne, leben in einem typischen englischen Haus. Mit einem Range Rover vor der Tür, ein bisschen besser gestellt. Sie ist Lehrerin an der Schule, er ist Anwalt. Und eines Tages, also bei den Jungs gehen auch zum Fußballtraining, wie es gehört. Und eines Tages beim Fußballtraining, die Frau ist irgendwo unterwegs mit Freunden, spricht eine junge Dame den Familienvater an, sagt, hier, pass auf, deine Frau hat ein riesen Geheimnis. Die war damals gar nicht schwanger. Dazu muss man wissen, dass die Frau zum dritten Mal schwanger war und dann angeblich das Kind verloren hat. Und diese mysteriöse junge Frau sagt, hier, pass auf, deine Frau war gar nicht schwanger. Es war alles vorgetäuscht. Die hat ein riesengroßes Geheimnis. So, und dann haut die halt ab und sagt, das kannst du jetzt so nehmen, die Info, oder ich gehe damit an die Öffentlichkeit, oder du zahlst mir halt einen gewissen Beitrag, 10.000 Pfund oder was es da war.
Nee, von dem wollte die doch gar kein Geld, ne? Das war doch das. Von dem wollte
sie
kein Geld.
Ach ja, richtig, von dem wollte sie kein Geld, ne? Das ging ja dann richtig. Aber das ist ihre Masche, sag ich mal, ne? Von dieser Frau, also reden wir schon ein bisschen mehr drumherum, aber auf jeden Fall ist es ihre Masche, dass sie Geheimnisse ausplaudern will und die Leute erpresst, dass sie das nicht macht und dadurch an ihr Geld kommt. So, dann hat halt der Ehemann, ist natürlich total verwirrt, was ist denn da los, warum erzählt ihr mir denn sowas, kommt nach Hause, stellt natürlich seine Frau, die dann einen Tag später dann von ihrer Geschäftsreise oder wo die da war, zurückkommt, stellt sie zur Sprache und sagt, hier, pass auf, da war jemand, der hat mir gesagt, du warst gerade schwanger, alles vorgetäuscht, ich habe auch nochmal Kreditkartenabrechnungen gecheckt und hier und da und da war in der Tat hast du da irgendwie so einen künstlichen Bauch bestellt und das gibt's ja alles im Kostümladen, dass man sich das alles vortäuschen kann. Naja, und dann war die Ehefrau so gewissermaßen ertappt worden und hat gesagt, ja, hin und her, nee, können wir nicht drüber reden, ist eine große Sache. Und dann sagt er, nee, wir müssen drüber reden, ist ja unsere Familie, hin und her. Und dann streiten die sich da so ein bisschen. Und auf einmal am nächsten Tag ist sie weg, schreibt ihrem Ehemann noch eine SMS, ja, bitte kümmere dich um unsere Kinder, ich muss einen klaren Kopf bekommen oder irgend sowas, wir reden demnächst. So, dann ist er erstmal weg. So, und er weiß gar nicht, worum es eigentlich geht, er taucht ein bisschen tiefer in die ganze Materie ein, kriegt dann auch halt raus, dass in der Tat sie nur scheinschwanger war und dass es da Frauen gibt, die das vortäuschen, weil sie einfach das Gefühl der Schwangerschaft so toll finden, so einen dicken Bauch zu haben und ja, so eine Art, ne, ja, Fetisch oder irgendwas, dass man so einen dicken Bauch haben will. Ja,
Aufmerksamkeit so bekommen, ne?
Wenn sie, richtig.
Ach ja, du bist schwanger, erzähl mal und so.
Genau, geh mal vor an der Kasse, nicht anstellen müssen und sowas. Auf jeden Fall so, und das ist halt die Grundstory von dieser Serie, dass man ihm, den Familienvater dann, sag ich mal, beobachtet, wie er versucht, das Geheimnis von seiner Ehefrau rauszukriegen. Was ist denn da? Wo ist sie denn? Warum ist sie denn abgehauen? Warum meldet sie sich nicht? Er will sie finden, zusammen auch mit seinen Söhnen, dann kriegen das auch irgendwann raus dann und auch mit dem Nachbarn und eine Polizeikommissarin hilft dann auch noch mit, die ist auch auf der Spur. Gibt so zwei, drei Sidekicks oder Side-Stories, die dann da auch noch mit reinspielen, aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, dass er dann, wie gesagt, herausfinden will, wo sie ist, warum sie das macht, ja, und was eigentlich der Hintergrund ist. Ich will das natürlich wiederum das Ende nicht erraten, aber so viel sei gesagt, dieses Ende hat mich sehr, sehr geschockt, sage ich mal. Das Ende ist sehr gut.
Das stimmt.
Im Vergleich
ja,
zu Hunter.
Kann ich unterschreiben, ja.
Ne? Ein Ende, was ich nie so vorausgesagt hätte, was wirklich richtig gut geschrieben ist, richtig gut gemacht ist in der letzten Folge, wo ich sagen muss, ja, hätte ich nicht gedacht, dass es so kommt. Cooles Ende, also nicht im klassischen Sinne, sondern einfach im, wie es gemacht ist, cooles Ende. Und allein das, sage ich mal, ist ein Beweis oder ist ein Gütesiegel dafür, dass man das Ding gucken sollte, muss. Also das ist wirklich eine richtig spannende, kann man ruhig sagen, eine spannende Serie. Man ist da wirklich in jeder Folge dran. Man will dann irgendwann auch rausfinden, was ist denn da los, warum ist das so. Man nimmt ihm das komplett ab, dass er wirklich so verzweifelt ist und ja, einfach diese Dramatik nimmt man ihn oder dieses Hin und Her, was macht meine Frau, warum ist sie so, ich will sie doch wieder haben und ne, ich verzeihe alles und dann bin ich ja nicht mehr böse und dieses Hin- und Hergerissene von ihm nimmt man ihm vollkommen ab, also der spielt das wirklich sehr, sehr gut und ja, also eine super spannende Sache, ganz klare Empfehlung und ganz großes Element ist wirklich das Ende, das ist wirklich richtig gut gemacht. So, Erik, jetzt kannst du direkt einsteigen.
Oh, ich fand es auch eine super Serie. Also am Anfang dachte ich, oh, was ist denn das jetzt hier? Zum Fußball gehen und das war halt so typisch englische Serie, Fernsehserie, irgendwie so ein bisschen tröge inszeniert, aber das nimmt dann relativ schnell Fahrt auf, wo er dann die Infos bekommt und das Coole ist halt auch, das finde ich auch bei Filmen immer genial, wenn der Zuschauer genau denselben Wissensstand hat wie die Hauptperson und man immer so ein bisschen ja selber mit überlegt, ja, was ist jetzt, was würdest du jetzt machen hier, wenn du diese Informationen, und er macht dann auch so die Sachen, die wirklich auch so schlüssig sind, ja, nicht irgendwelchen völlig abgefahrenen Bullshit und dann hat er plötzlich, kriegt er von irgendjemandem eine Information zugesteckt, die völlig hanebüchen ist und die ihn dann weiterbringt, wo man merkt, okay, hier ist dem Drehbuch irgendwo die Luft ausgegangen, sondern hier ist halt wirklich so, ja, ermittelt dann selbst und es ist ja nicht nur die Geschichte mit ihm, wir erfahren dann auch The Stranger, also die Frau, die ihm die Informationen gegeben hat, warum die das so macht und was die noch alles am Laufen hat und die bringt sich ja auch teilweise in Gefahr damit. Und was da so passiert. Und dann auch noch diese anderen Geschichten da drumherum. Also das war schon sehr, sehr spannend und gut erzählt, gut gespielt auch. Also ich fand auch hier die Fremde da gespielt hat, die Hannah John Kamen heißt die die Darstellerin. Die habe ich zuletzt im Kino gesehen bei Ant-Man and the Wasp. Da hat sie mitgespielt bei Ready Player One, war sie auch dabei und dieser Neuverfilmung von Tomb Raider. Ich mag die auch, die Schauspielerin. Hat mich sehr überrascht, dass sie da mitspielt. Und waren aber auch noch, der Richard Armitage hat ja auch mitgespielt, die Hauptrolle. Ne? Also war schon überraschend gute Besetzung auch. Und ziemlich genial gemacht. Also sehr knifflig. Und Daniel, wie hat es dir gefallen?
Also ich muss sagen, das ist die einzige Serie, wo ich tatsächlich nur den Piloten gesehen habe. Aber wo mich dann
Sorry.
Brauchst du den ganzen Tag zu Hause,
ja,
weißt du?
Ja, ich bin der Einzige, der zu Hause auch wirklich arbeiten muss. Quatsch. Also und deswegen kann ich da noch nicht so viel sagen. Es hat mich, da das die einzige Serie ist, wo ich nur den Piloten gesehen habe, auch von den dreien nicht ganz so hundertprozentig angesprochen, muss man so auszudrücken. Kleiner Nachtrag, tatsächlich im Deutschen heißt das Buch Ich schweige für dich, daher der Titel auch der deutschen Serie. Ich still schweige für dich. Genau, also daher die Diskrepanz. Aber ich muss sagen, ich werde es noch zu Ende gucken. Jetzt, wo ihr das Ende so angeteasert habt und da ich mir das eine oder andere zusammenreimen könnte, vielleicht, wenn ich es wollte.
Kannst du nicht. Glaube ich nicht, dass du da drauf kommen könntest.
Ja, bin ich gespannt. Ich nee, aber so wie du es gerade erzählt
hast. Das ist nicht nur das Ende. Das ist auch der Weg. Der Weg ist das Ziel. Ja. Also wie das dann dahin kommt und so. Da passieren so viele Sachen, wo man denkt, wow, das ist jetzt aber echt eine gute Szene gewesen. Oder es ist ja auch so vom Dreh her, wie da manche Sachen so gedreht werden. Dann ist ja auch die Polizei dann irgendwo mit involviert, weil da gibt es dann auch eine Ermittlungstätigkeit, weil die sagen, okay, da gibt es eine Cybercrime Division, die stellen halt diverse Sachen fest und weil natürlich auch Menschen zu Tode kommen und dann gibt es da Leute, die da die Verbindungen ziehen und so. Das ist schon echt gut gemacht. Also da solltest du mal mehr als eine Folge gucken, weil ich glaube, das baut sich zuerst in der zweiten so richtig ein bisschen auf.
Also meinst du, in der zweiten geht das richtig los?
Nee, das baut sich so langsam auf. Ne? Also das ist wirklich so, da braucht man auch ein bisschen Luft. Aber mir hat es von Anfang an eigentlich gut gefallen, weil ich auch die Schauspieler mochte. Deswegen wollte ich da sowieso noch ein bisschen weiter reingucken.
Sind insgesamt 8 Episoden, die im Durchschnitt so die klassischen 45 Minuten laufen. Also wie gesagt, Pilot hat mir gut gefallen, aber von den dreien, die wir gesehen haben, war das für mich jetzt so rankingmäßig, ich weiß gar nicht, ob ich es auch so notenmäßig abgegeben habe, quasi die schwächste Serie, ja, habe ich tatsächlich.
Da ist dann auch noch so ein Fall, der müsste für dich interessant sein als Jurist hier. Da hat nämlich sein Vater, der lebt in so einem Haus das soll enteignet werden, weil da eine Siedlung gebaut werden soll. Ah nee, Quatsch. Aber nee, ist nicht sein Vater.
Nee, ist sein...
irgendwie...
Aber das sind Piloten schon. Das habe ich auch schon gesehen.
Auf der Straße.
Wo er den Makler quasi rausschmeißt dann, ne?
Und dann gibt es nämlich auch noch bei der Polizeieinheit, da gibt es dann auch noch einen, das sieht man gleich am Anfang, der ist auch nicht ganz astrein und so. Boah, da passieren Szenen, wo du denkst, boah.
Stimmt, ganz schön vollgepackt.
Ja, der hat mir echt gut gefallen. Also wirklich, ist schade, dass man, also ich würde es jetzt nicht nochmal gucken hier, die Staffel. Aber das ist so ein Ding, wo man sagt, das würde ich gerne nochmal neu gucken, ohne es zu kennen. Ja, also das ist so... Wenn ich da jetzt mein Gehirn nochmal löschen könnte, würde ich es gerne nochmal neu gucken und da nochmal...
Geblitzdingst.
Ja, genau, geblitzdingst, so ähnlich wie bei, was weiß ich, Sixth Sense oder so, wo man sagt, ah, das würde ich gerne auch nochmal frisch gucken.
Ohne da fällt mir eins, hier, Seven ist auch so ein Film. Wenn du den nicht wüsstest, wie es ausgeht, wäre auch super, den nochmal zu gucken.
Ja, genau.
Aber mal eine andere Frage, weiß ich, bin ich der Einzige, der sich diese Frage stellt, aber hättet ihr anschließend Lust, auch Bücher von Harlan Coben zu lesen? Oder diesen Sprung dann nicht unbedingt?
Ich kann jetzt nicht lesen, Erik. Ich weiß nicht, wie es bei dir.
Ich komme zurzeit überhaupt nicht zum Lesen. Das ist mein Problem. Ich habe halt so früher mal immer auf irgendwelchen Reisen oder sowas, dann irgendwie im Flugzeug mal was gelesen. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Da habe ich irgendwie das iPad mit und
fliegt da lieber Netflix.
Guck da lieber Netflix-Download oder so. Ja, ne, jetzt kommt auch noch dazu, dass man, also sonst habe ich immer in Urlaub welche mitgenommen. Weil am Strand macht sich halt besser ohne iPad. aber der Urlaub steht ja nur auch ein bisschen auf der Kippe dann im August. Aber da, wo es hingehen soll, da sieht es gerade noch nicht so gut aus.
Wuhan oder Obadai?
Klar, man fährt ja so gern nach Wuhan in Urlaub.
Oder Italy.
Spa nach Wuhan.
Eine Rundreise in Südchina.
Nee, wir planen wieder quasi in den Süden von Ägypten nach Masar Alam zum Schnorcheln und so. Aber
ach, da ist doch nichts.
Die haben jetzt einige Fälle und die in dem Gesundheitssystem, also bei weitem nicht so. Na eben. Und dann willst du da unten auch nicht gerade krank werden. Na gut.
Aber was ich genial finde momentan, ist tatsächlich, wenn du in den Himmel schaust, ist eine überschaubare Anzahl von Fliegern, wenn überhaupt welche. Ich glaube, der Himmel war noch nie so schön blau, ohne irgendwelche Streifen, ohne irgendwelche Flieger. Naja. Gut. Also, Harlan Coben schreibt auch ganz gut, hat verschiedene Solo-Romane, die man einfach so lesen kann, beziehungsweise auch, wo bestimmte Ermittler oder bestimmte Handlungsstränge weitergeführt werden, auch so zu empfehlen, wenn man mal Zeit hat zum Lesen. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, ab einer bestimmten Uhrzeit einfach noch ein bisschen zu lesen und statt auf dem Handy irgendwie rumzugucken, passt schon. So, kommen wir zur dritten und die habe ich... ich glaube, an 2 Tagen durch. Die gehen auch die Folgen, bin mir gerade nicht sicher, die gehen nicht lang, glaube ich. Sag mal, lass es mal 20 bis 30 Minuten sein, sind auch nur, jetzt helft mir mal, nicht viele Folgen. Überschaubar. Okay. Ich habe es gerade nicht, ich muss mal gucken nebenbei bei Wikipedia.
Guck mal.
Und die hat mich insofern gepackt, weil die von dem Regisseur von The End of the Fucking World ist und das hat mich damals 7. schon...
Bitte? 7.
7, genau. Also eine ganz komische, ungerade Anzahl. Damals schon unheimlich gefesselt und ich mag generell diese ganzen britischen Serien, wobei ich mir gerade rückblickend nicht ganz sicher bin, war das auch eine britische Serie? Oh, jetzt hänge ich aber echt auf dem Schlauch.
Wirkte sehr amerikanisch.
Ja, so ein bisschen also, eigentlich, ja. Aber The End of the Fucking World war ja die britische, oder? Erzähle ich ja totalen Blödsinn. Soll ja nicht zum ersten Mal sein. Egal, es geht um die Serie. I'm Not Okay With This ist die Serie. Und die Hauptperson ist Sydney. Und die Besonderheit der Sydney ist, dass sie alleine mit ihrem Bruder und ihrer Mutter lebt, weil der Vater sich umgebracht hat und sie entdeckt bei, das ist so etwas länger her, irgendeinem Event, dass sie plötzlich irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat im Sinne von, ja, so übernatürliche Fähigkeiten. Und man denkt, da muss ich ein wenig spoilern vielleicht, dass man über diese 7 Episoden plötzlich rausbekommt oder diese Fähigkeiten irgendwie ausgebaut werden oder irgendwie zur Anwendung gebracht werden. Nein, sorry, das wird es nicht sein. Es geht tatsächlich eher im Sinne von, man Coming of Age, Pubertät im weitesten Sinne. Es ändert sich in ihrem Körper etwas und sie muss damit zurechtkommen. Ihr bester Freund Stanley, grandioser kleiner Typ irgendwie, ebenso ein Außenseiter, der das ganz groß macht, versucht dann auch irgendwie dahinter zu kommen, denn sie entwickelt diese besonderen Fähigkeiten immer nur dann, wenn sie quasi ihre eigene Kontrolle verliert und quasi so ausrastet. Sie entdeckt ihre Sexualität, also ihre beste Freundin ist diejenige, in die sie verliebt ist, diese Dina, und die will aber natürlich mit ihr nichts anfangen, aber Stanley, ihr quasi bester Freund, mit der hat sie dann mal kurz was, der denkt, das ist die ganz große Liebeskarriere, ist es dann am Ende aber doch nicht. Und dieser Cast irgendwie, und der hat mir so gut gefallen. Es gibt dann noch den Freund von Dina Bradley, der ist der ist Football-Superstar, der da irgendwie mit der ihr anfängt. Und was mich an dieser Serie gereizt hat, ist diese Interaktion zwischen diesen einzelnen Figuren und eigentlich auch in gewisser Weise auch dieses Reizthema, was passiert da? Also in welche Richtung entwickelt sich da? Was hat das mit diesen besonderen Fähigkeiten zu tun? Dass das am Ende sich nicht so ausging, dass das irgendeine gravierende Rolle gespielt hat, fällt für mich komplett hinunter. Deswegen denke ich auch, ist es okay, das insofern zu spoilern, weil eben dieser Cast, diese Entwicklung dieser einzelnen Figuren und wie sie miteinander agiert haben, das ist, was mich am Ende überzeugt. Also diese Freundschaft, dieser, ich versuche rauszubekommen, man streitet sich, zofft sich, aber findet sich wieder zusammen. Und das finde ich irgendwie genial gemacht. Und es macht einfach diese Gesamtkulisse, diese Ästhetik, die das rumbringt und den Musik-Soundtrack. Deswegen ist es für mich eigentlich eher wie, eher Richtung eine britische Serie als eine amerikanisch, klassisch amerikanische Serie. Eben das, was, diesen Charakter dieser Serie ausmacht. Und ich fand das einfach, ich fand mich da großartig unterhalten. Es hat dermaßen viel Spaß gemacht. Ich habe das, wie gesagt, an 2 Tagen weggeguckt, was bei mir relativ selten vorkommt. Und ich hatte da eher, eine britische Serie vor Augen als eben eine deutsche. Es muss wohl auch irgendwie ein Comicbuch dazu geben. Kenne ich nicht. Asche auf mein Haupt, kann ich nichts zu sagen. Aber insgesamt von mir ein Daumen hoch, sehr, sehr zu empfehlen. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also wer so den Humor von The End of the Fucking World geliebt hat, das übrigens eine rein britische Serie war, der sollte da unbedingt mal reingucken. Die hat Spaß gemacht. Jetzt sehe ich, Erik hat es gerade kurzfristig reingeschrieben. Ich frage Erik zuerst, die hat ja The End of the Fucking World auch gefallen. Hast du ja auch Staffel 1 zumindest geguckt, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Warum hat dir die nun wenige oder nicht gefallen?
Boah, weil hier war mir eher so dieses ganze Teenie hin und her und Gesäusel und da und Prom und auf den Prom gehen und erste Liebe und dann vielleicht, ich mache mit einem Typen rum und dann vielleicht doch mal mit einem Mädel und nach, wo soll ich hingehen? Und ach, das war mir dann irgendwie, ich habe dann nach 3 Folgen dann aufgehört. Das hat mir nichts gegeben.
Ganz, ganz
weil The End of the Fucking World, das hatte ja noch so eine übergreifende Bedrohung, wo man wusste, okay, die wollen sich da jetzt irgendwie organisieren und irgendwas tun und so. Das hat mir halt hier irgendwie gefehlt und dieses, dass sie da irgendwelche Superkräfte hat, wo sie dann mal, was weiß ich, einen Wald entlaubt hier oder irgendwas. Das hat mir jetzt nicht ausgereicht, dass ich sage, ich will jetzt mal wissen, wie es weitergeht. Wenn du jetzt gesagt hast, es wird nicht das Thema.
Nee, leider nicht. Also das muss man fairerweise sagen. Aber ich fand halt spannend, ich glaube, die Eröffnungsszene war so Christine-mäßig, also diese Christine von Stephen King, wo sie in diesem Prom-Kleid Blut verschmiert quasi.
Du meinst auf Carrie.
Oder Carrie.
Darf ich dich in deinem Literaturwissen
korrigieren? Ah, genau, Entschuldigung.
gut.
Da,
Bam!
Bam! Jetzt haben wir eine Reihe.
In your face.
Wo sie langläuft und du denkst, du willst wissen, was passiert. Insofern ist die Auflösung, was passiert wird, vielleicht sogar interessant für dich, wobei du sagst, oh, Gähn, oh, langweilig, aber ich fand es irgendwie cool gemacht, weil man dann eigentlich wissen will, also das ist so der Nährboden für Staffel 2.
Schauspielerin ist ganz süß da, die hat auch bei S mitgespielt hier, aber ja, sonst so, weiß nicht, nee, es hat mich nicht gerissen, da war jetzt nirgendwo der Punkt drin, wo ich sage, oh, es interessiert mich jetzt, wie jetzt hier bei irgendwie bei den anderen, bei Hunters oder bei The Stranger.
Ja, ist eine andere Qualität, das stimmt schon, aber ich fand's
ja, cool. Es muss halt auch irgendwo, ich finde, bei der riesigen Auswahl von Serien, die es gibt, musst du halt schon irgendwo am Anfang schon ein bisschen die Leute anteasern, wo du sagst, ja, da werfe ich mal ein bisschen Futter hin, dass die wissen, okay, in die und die Richtung könnte es gehen. Da war mir hier zu wenig. Also dieses Teenie-Gesäusel da in dieser Highschool mit dem und der macht mit dem und ich gehe dahin und pff, na, nee.
Alex, wie sieht es bei dir aus? Was war der Punkt, wo du sagtest, ah, nee, doch nicht?
Nee, da muss ich dem ehrlich leider beipflichten. Mir hat auch dieses ganze Teenie-Gehabe und ich weiß nicht, wo mein Platz in der Welt ist, auch ein bisschen angenervt. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Das ist einfach nicht mein Thema, meine Serie oder meine Thematik für eine Serie. Ich hatte, wenn du schon sagst, also es überrascht mich jetzt auch, dass sie diese Superkräfte gar nicht mehr so richtig thematisieren, sondern mehr so dieses soziale Thema da weiter ausbauen, dann frage ich mich, warum hat sie denn eigentlich diese Kräfte? Worum geht man denn dann darauf dann ein, wenn sie dann gar nichts damit macht oder gar nicht die Welt verändern will oder sowas? Dann finde ich wieder noch alberner im Prinzip, dass er denn diese Kräfte hat, dann hätte man ja auch einfach so ein sozialkritisches Ding machen können oder so ein Teenie-Ding draus machen können. Ohne die Kräfte, dann wäre man wenigstens bei der Sache geblieben und hätte nicht so ein komisches Element eingebaut. Also das verstehe ich jetzt auch absolut gar nicht so richtig. Aber von daher, nee, ist nicht mein Ding. Ich habe es auch empfehlen bekommen von jemandem, habe dann die erste Folge mir angeguckt, habe gesagt dann, nee, ist einfach nicht mein Thema und gucke ich nicht weiter. Von daher eher nicht meine Serie.
Ich habe 3 Folgen geguckt, kann dir auch sagen, es wird nicht besser.
Ja, wie gesagt, also ich fand, war das sehr angetan davon, aber es lag an den Figuren, an den Schauspielern, an der Interaktion und mich hat es tatsächlich dann hinten raus nicht so gestört, dass es eben dieser Superhelden oder dieser Superpower da irgendwie gar nicht so die Rolle gespielt hat. Ich fand es eher.
Das heißt, ich muss sogar. Ne? Zu meiner Schande eingestehen, ich habe die 3 Folgen mehr oder weniger aus Versehen geguckt, weil die sind ja so kurz. Ich habe es hier laufen gehabt, gab gar nicht richtig zugeguckt, weil mich es dann irgendwann nicht interessiert hat. Und auf einmal war ich schon in der 3. Folge oder so.
Wow. Ja. Na gut, also für mir Daumen hoch, vom Rest des Teams eher Daumen runter. Entscheidet am Ende selbst oder guckt mal rein.
Ja, Daumen zur Seite. 5 Punkte ist ja jetzt nicht Daumen runter.
Ja, das stimmt.
Also das ist schon, das tut jetzt nicht weh. Das ist jetzt nicht da, wo man sagt, ach, ist das furchtbar oder so. Sondern das war jetzt schon okay. Also es hat mich halt nur nicht angefixt oder so, dass ich sage, ich will jetzt bis zu Ende gucken, wie es bei den anderen Serien war.
Gut, bevor wir, ich habe noch eine News, Alex, weil du gesagt hast, das dauert relativ lang. Weißt du, was jetzt demnächst, glaube ich, nächsten Monat anläuft? Da läuft nämlich Haus des Geldes. Staffel 4, also Teil 2 der 2.
Das läuft an, aber ja. Noch ein heißerer Tipp, wo ich glaube, es echt gut wird, wird ab nächsten Montag die 3. Staffel von Westworld auf Sky Atlantic HD. Der Trailer, den finde ich super gut und ich glaube, entweder wird es ein richtiger Mega-Ding von der Story her oder es wird ein riesen Reinfall, aber ich hoffe mal eher das Erstere. Da freue ich mich mega drauf auf die letzte finale Staffel von Westworld.
Na, ab dem 27. März Ozark, Season 3.
Auch das, ja. Da kann noch lange Homeoffice sein und Quarantäne.
Ich denke, ihr müsst arbeiten, schon wieder hier.
Alles gesorgt.
Mehr Zeit hier. So, und aus gegebenem Anlass, das hätte sich Netflix wahrscheinlich die Platzierung auch nie so träumen lassen, noch eine Doku-Serie empfohlen von uns. Pandemic, How to Prevent an Outbreak, eine 6-teilige Doku, da geht es um Impfen, Ebola, Ausbreitung, was einzelne Leute machen, wie das gemacht ist und die hat Alex empfohlen, er hat es komplett durchgeschaut, ich habe die Hälfte, 3 Folgen, bin noch dabei, fand es aber sehr interessant, lohnt sich zu gucken, weil im Prinzip in dieser Doku, die Anfang des Jahres rauskam, demzufolge auch schon vorher gedreht worden ist, in gewisser Weise alles schon vorweggenommen wird, was jetzt so passiert, wie sich sowas ausbreitet. Damals war es Ebola in, keine Ahnung, wann das da in Amerika, ein Patient da rein Und jetzt sind es halt viel mehr. Und
na, Ebola ist ja nicht Thema der...
Naja, doch, es ist der Aufhänger.
USA.
Nee, es ging ja darum, dass einer da rüberkommt und das sagt, wenn wirklich mal eine große Pandemie ausbricht, dass das Gesundheitssystem von Amerika im Prinzip zumindest in der dörflichen Region komplett zusammenbricht, weil man darauf gar nicht vorbereitet ist. Man hat zwar bestimmte so Trainees, die den Leuten beibringen, was macht man wenn, und dann aber auch die Ärzte, die quasi diese Doofärzte sind wie bei uns, sagen, wenn das passiert, dann bist du hinten runter, dann die Inder, die da irgendwie dagegen kämpfen und wo die ganze Sache herkommt. Ich fand's halt cool gemacht und eben diesen Startup-Heini, dessen Namen ich vergessen habe, der da auf der Suche ist nach diesen Universal-Vaccination, ich fand das gut gemacht und es ist erschreckend, wie präzise quasi das Szenario eigentlich jetzt dann doch vielleicht von den Medien nicht so transportiert wird, aber trotzdem schon vorausgesehen worden ist. Du hast durchgeguckt, Alex, lohnt sich bis zum Ende? Also ist es spannend bis zum Ende?
Ich habe durchgeguckt, es ist durchaus, spannend kann man nicht sagen, es ist einfach sehr, sehr informativ. Ne? Man sieht, in welchen Fronten die verschiedensten Mediziner kämpfen. Ne? Also der Typ im Kongo, der versucht, da Ebola, wie du gesagt hast, einzudämmen, wobei Ebola halt sehr, sehr geringe Risiko darstellt für den Rest der Welt. Ne? Und dann der Inder, der da mit der Schweinegrippe zu kämpfen hat, was dann schon heftiger ist. Und aber man sieht, wie die Gesundheitssysteme in anderen Ländern einfach sind. Ne? Und wenn du dann Indien siehst, wie die Leute da zusammen hocken und welche Menschenmengen da zusammensitzen und dass das alles nicht so hygienisch ist wie bei uns, dann kämpfen die da echt an der Front. Und hat natürlich auch ein bisschen Kritik, sage ich mal, also Kritik, aber ein paar kritische Sachen, dass, wie du schon gesagt hast, das amerikanische Gesundheitssystem halt voll von Arsch ist im Prinzip, glaube ich, ne? Also mit die Ärztin dann mit ihrer 72-Stunden-Schicht, die auch noch sich ansteckt, ja, und alles, und die Impfgegner, die natürlich da sehr runtergemacht werden.
Da kriegst du ja echt,
das
ist, finde ich, auch gefährlich. Also, weil wir vorhin das auch hatten mit dieser Verharmlosung, dass der Juden oder wie gesagt der Wichsvorlage, wie Erik das gesagt hatte. Also, das finde ich schon grenzwertig. Du hast doch eine auf den ersten Blick clevere Frau, die anfängt so mit hier, ja, was bedeutet denn, was war es, Missbrauch, Abuse irgendwie oder Ausnutzung irgendwie und denkst so, logisch, ne, man will sich halt als Kind oder man soll sich da nicht irgendwie ausnutzen lassen und dann drehen die da so einen Bogen raus, ja, du hast die Selbstbestimmung deines Körpers und du sollst eben nicht geimpft werden und das sollst du selbst entscheiden können. Dass die Kinder das nie entscheiden, sondern die Eltern lassen die komplett außen vor. Das, was sie kurz anklingen lassen, ist, dass jeder, der nicht geimpft ist, das prinzipiell für sich zwar entscheiden kann, aber damit auch ein potenzielles Risiko für andere ist. Und dass es da in den USA so eine extreme breite Front gegen diese Pflichtimpfungen gibt. Und da hatte ich meine Frau gefragt, ich sage, Deutschland kenne ich das gar nicht so. Und du sagst, was glaubst du, was da manchmal abgeht, wenn dann Leute ins Krankenhaus kommen, ne, und nee, ich will nicht geimpft werden und meine Kinder werden nicht geimpft und sowas. Das gibt's ja auch so, nur wird's nicht so medienwirksam publik gemacht. Aber diese Ironie, die dahinter steckt, ne, also dieses, dass die sich so selbst gefährden und das Denken, der menschliche Körper kommt schon damit zurecht, ne, wenn es alles gut geht, ne? Wenn alles gut geht, klar, aber also das finde ich extrem gefährlich da.
Na gut, aber ist ja schon in den Medien bei uns, ne? Ich weiß nicht, ob es deutschlandweit ist oder nur in NRW ist. Es gibt ja auch, die kommen ja auch nicht mehr in die Schule rein und in die Kita rein.
Du musst jetzt aber das ist sein. Ja jetzt erst seit jetzt mit das dem Maser.
Das so viele kurzfristig. Da, es wird immer mehr da. Es gibt welche, die glauben, dass die Erde flach ist. Es gibt welche, die glauben, dass Impfungen schädlich sind und sonst was.
Also, das wird es doch immer geben, das kannst du gar nicht verhindern. Das ist aber so.
Es hat sich gefühlt, in den letzten Jahren sind die lauter geworden, diese ganzen bescheuerten Gruppen da. Das ist auch das ganze Thema so mit WhatsApp, wo halt irgendwelche Scheiße rumgeht oder irgendwelche Facebook-Gruppen und sonst was. Ja. Ganz, ganz furchtbar. Aber mal noch eine Frage mal an Daniel. Daniel, du bist ja Vegetarier oder Veganer, ne? Ich weiß gar nicht, was bist du genau? Ja. Veganer sogar, ne? Ich hatte letztens eine Diskussion gehabt, da ging es auch um die ganzen Krankheiten und so. Die sind ja alle, diese Epidemien und Pandemien, also sprich Ebola ist ja entstanden, weil irgendjemand meinte, er müsste da irgendeinen Affen essen, so einen kranken Affen sich braten oder sowas. Das ist ja jetzt offensichtlich zurückzuführen, die jetzige Epidemie ist ja zurückzuführen auf die, dass irgendeiner eine Fledermaussuppe gekocht hat in Asien. Das ist ja alles dann immer, wenn irgendjemand irgendwelche komischen Tiere isst. Ne? Das müsste doch eigentlich in der veganen Bewegung allen in die Hände spielen, das ganze Thema, oder?
Ja, und nein, habe ich, na gut, folgt keiner mehr, aber gerade war es gepostet. Prinzipiell ja, aber das wird in der Serie auch thematisiert.
19, ich folge dir schon, bloß ich gucke deine WhatsApp-Stories, weil das finde ich so absurd, diese WhatsApp-Dinger da, damit komme ich nicht klar.
Dann schicke ich
das
persönlich.
Wenn du mal irgendwo anders das posten würdest, dann würde ich das auch lesen.
Nee, aber da muss man halt aufpassen. Also 1918, das war der erste große Ausbruch der Schweinegrippe mit zwischen 50 und 100 Millionen Toten weltweit. Also die erste große Pandemie.
Die spanische Grippe war das doch,
nein, ne? Das war die Schweinegrippe.
1918.
Das war doch die spanische Grippe.
Jetzt guck mal, google mal nochmal, aber ich dachte, es war Schweine.
Ist doch aber dasselbe. Hat wahrscheinlich.
Also, ne? Virus, tralla. Und,
ja, spanische Grippe steht hier. Spanish Flu, 1918.
Ah, gut, genau. Dann ist halt die spanische Grippe, ist doch scheißegal.
Ja, ist ja egal. Die ist ja wahrscheinlich auch da auf irgendwelche Bakterieninfektionen zurückzuführen, auf irgendwelche verdorbenes
Essen.
Genau, das ist
H, warte mal, aber H1N1 ist, glaube ich, heutzutage Schweinegrippe.
Nee, H1 ist, das ist ja immer das, was mit Vogelgrippe.
Warte mal, jetzt kriegen wir doch, egal. Oh,
nee, lass mal weiter. Nee, warte, hier steht's H1N1 Influenza, genau.
So, und das war die erste große. Und da ging es darum, dass es noch keinen Massentourismus gab, wie es den heute gibt, ne? Und trotzdem schon 100 Millionen tot. Lag aber auch daran, erste Weltkrieg gerade zu Ende und die Soldaten kamen nach Hause und die in den USA heillos überfordert. Es gab keine Massentierhaltung. Das Problem bei Vireninfektionen per se ist, dass du, wenn du Massentierhaltung hast, natürlich diese Mutationsrate um einiges erhöhst. Ne? Also bei normaler Vegetation oder
ich glaube aber nicht, dass er seine Fledermäuse in Massentierhaltung.
Nein, aber Vogelgrippe, Schweinegrippe und auch jetzt die Grippe, die kommt ja von irgendwo her, wo halt Tiere gehalten werden. Ne? Und das ist das Problem. Ich meine, Veganer wird es am Ende genauso wahrscheinlich erwischen. Also die sind da auch nicht geheilt davon. Aber ich glaube, wenn man das
hat. Das müsste doch eigentlich so die große Lehre, das meine ich jetzt, müsste eigentlich die große Lehre daraus jetzt sein, dass wir jetzt doch uns mal nach alternativen Nahrungsformen umschauen, ja.
Normal, sag mal, wenn du Massentierhaltung schon zurückfahren würdest, da wäre schon, glaube ich, einiges getan im Sinne von der Verbreitung oder der Ausbreitung so einer Sachen. Ne? Dann kannst du immer noch nicht verhindern, dass einer eine Fledermaussuppe ist, wie du das gesagt hast, wenn das so war. Das weiß ich gar nicht jetzt. Aber
ist wohl so, oder?
Ich, Alex, bin mir nicht sicher.
Das ist in der Tat so. Die Fledermaus habe ich auch so gehört und das ist ja auch in der ganz spannend, auch wiederum in dieser Dokumentation, um mal den Bogen wieder rumzukriegen, auch gezeichnet, dass da auch eine Gruppe gibt, die die Fledermäuse kontrolliert. Die fangen die ein und nehmen irgendwie eine Blutprobe oder eine Stuhlprobe oder irgendwas und gucken halt, wo dann. Also das macht es halt spannend. Das, was ich auch so spannend fand, ist, was es denn für Gruppen an Leuten gibt, die weltweit rumreisen, so in Ägypten, ein totaler, wenn du den auf der Straße siehst, denkst du, was für ein Prolet, aber hat ein PhD in irgendwas und Virologe, schieß mich tot. Und der guckt sich immer alle Hühner an und alle Fledermäuse und fährt in die Krisengebiete und erforscht das. Also Wahnsinn, was da für ein Aufwand betrieben wird. Und was es doch für Leute gibt, die das dann untersuchen und dann irgendwie versuchen, da was rauszulesen und was rauszufinden. Und dann diese Frau da in New York, die, glaube ich, ihren Job jetzt verlieren wird, wahrscheinlich, weil das einfach, ist dafür zuständig, halt die Krankenhäuser und alle darauf hinzuweisen, wenn mal sowas ausbricht, dann müsst ihr das und das machen Tests haben dann durchgeführt und ich glaube, dass die jetzt entweder sich die Kugel gegeben hat oder gesagt hat, ja, der Job ist aber nicht meins, weil das jetzt ja so katastrophal in den USA abläuft wahrscheinlich, dass die gegen Windmühlen gekämpft hat wahrscheinlich, aber einfach so, oder dann dieser Inder, dieser indische Arzt, wenn du den so sehen würdest mit seinem Goldkettchen und mit seinem Feinripp-T-Shirt da, auch totaler.
Der ist ja so unsympathisch auch, aber trotzdem irgendwie, ne?
Aber ich glaube, das wird ein total klasse Arzt sein und der weiß genau, was er macht und der hilft da den armen Bauern auf dem Dorf zu überleben, einfach zu überleben, ne? Weil die auch einfach, ne, fertig sind die Leute dort und das macht die ganze Sache sehr, sehr spannend und dann da beleuchten die dann auch halt mit verschiedenen Animationen, was passiert denn, wenn irgendwo in China sowas ausbricht, ne, und das halt dieser Flugverkehr und dieses du kannst heute oder kannst morgen früh in New York sitzen im Prinzip, ne, dass das dann halt das Ganze so potenziert und ausbreitet, dass du es eigentlich gar nicht verhindern kannst, ne, und dann sitzt du immer am Ende so einer Folge da und sagst, ja gut, das ist jetzt gerade so. Das ist halt das Spannende, fand ich. Ne? Und dann am Ende der ganzen Dokumentation sitzt du dann wirklich da und sagst, scheiße, das haben wir genau die Situation, die die da beschrieben haben und naja, gut. Und
keiner hat was gemacht.
Wie es ausgeht.
Das hat, da habe ich...
Ja, keiner gemacht, glaube ich nicht.
Also, naja, keiner hat was drauf, also, hat sich was in die Wege geleitet. Jeder hat gewusst, also, selbst Bill Gates hat es vor 10 Jahren irgendwie gesagt, davor gewarnt, dass wenn die nächste Pandemie kommt, da sind wir am Arsch, weil nicht genügend Mittel da sind und kein interessiert das so richtig, ne? Und das ist halt das eigentlich, ich hoffe mal, dass das jetzt die Konsequenz daraus, dass man dann vielleicht doch vorbereitet ist irgendwie und vielleicht für die nächste Geschichte da ein bisschen
gewappnet ist. Vorbereiten ist halt auch.
Nee, also jetzt nicht jetzt hier Hocken und Bunker und Klopapier und ein Hefe-Dings da irgendwie irgendwo hinlegen, aber man merkt halt einfach, das ist ja das Bekloppte, ne? Man merkt halt aus dieser Einschränkung, die wir jetzt erleben, wie viel eigentlich obsolet ist auf der einen Seite, wie viel gar nicht notwendig ist und wie viel erspart werden kann, was einfach nur dann diese, sagen wir so, das Absondern von dem Einfachen, ne? Ich kann überall hinfliegen, ich kann überall das machen, ne? Und dann kommt aus irgendeinem, in Anführungszeichen, Ruan kleinen Kaff in China, was vorher noch nie ein Schwein gehört hat, breitet sich diese Grippe halt weltweit zu einer Pandemie aus, ne? Und da gab es gestern oder vorgestern in der New York Times Online-Ausgabe so eine Visualisierung und einen Artikel, wie das überhaupt sich ausbreiten konnte. Das ist Wahnsinn. Haben sich auch Wissenschaftler, ne, von wo die hingeflogen sind und tralala und dann gesehen, die ganzen Herde und sowas. Du bist du, also was für mir die Doku dann, also dann gesagt hat, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Menschheit durch irgend so ein Virus, der in Anführungszeichen nicht so harmlos, dieser ist ja schon nicht unbedingt harmlos, aber es ist noch relativ harmlos, ne? Dieser, keine Ahnung, wie viele Tote sind das jetzt in Italien? Sind 4.000 bei jedem Bürgerkrieg in irgendeinem dritte Weltland sterben täglich wahrscheinlich mehr Leute, ne? Aber wenn mal wirklich eine Sache kommt, die dann noch hochinfektiöser ist und auch von der Mortalität, also von der Sterblichkeitsrate noch höher ist, dann rafft es wahrscheinlich die Hälfte der Weltbevölkerung dahin und keiner kann was dagegen machen. Das ist eigentlich das Schreckensszenario, was kommt, ne? Und wenn du überlegst, dass Schweinegrippe, Vogelgrippe, tralala, dass das in einem relativ kurzen Abständen alle Jahre jetzt wieder kommt, ne? Und dass dann die Wissenschaftler eben gegen diese Mutation nichts machen können gegenwärtig, kannst du halt dich bloß isolieren und hoffen, dass du irgendwie da keinen Kontakt dazu hast. Das ist das.
Ja, also auf jeden Fall sehr informativ. Kann man gut gucken, ist spannend. Ja.
Aber deine Kritik, Erik, nochmal, was war jetzt so, wo du sagst, das ist, du hast, glaube ich, gesagt, es war nicht so, dass, oder bist nicht so ganz damit klargekommen?
Ach so, ich war auf Mute. Ich habe es gar nicht gesehen.
Hast du nicht gesagt, du hast es gesehen? Am Anfang habe ich gesagt, du hast reingeguckt?
Nee, ich habe dieses Pandemic habe ich nicht gesehen.
Okay, nee. Dann habe ich das vorhin falsch. Na gut. Also.
Das ist nur Allgemeinwissen, was ich hier eingebracht habe.
Dann von den Rage Brothers, also wie gesagt, es waren 6 Episoden, glaube ich. Ne? Es war relativ überschaubar.
Ich mag auch gar nicht jetzt so viel gucken. Es macht mir nur Angst, dann irgendwie das alles irgendwie ganz
voll. Ach, na ja, nee, ich fand's halt generell informativ eigentlich. Und wie gesagt, wie du schon sagtest, Alex, ne? Also,
als Gamer bin ich natürlich für jegliche Form der Apokalypse gewappnet. Ich kenne mich aus, ich habe da alles durchgespielt und so. Ja, aber gegen sowas, da habe ich irgendwie nichts.
Und du kannst ja letztlich auch nichts machen, außer zu Hause bleiben und dich einschließen in deinem Bunker.
Genau, stay at home.
Genau.
Flatten the curve. Aufruf an euch alle da draußen.
Ach, noch ein Tipp, weil in USA ja auch die ganzen Late-Night-Shows, also hier Steve Colbert, Trevor Noah, und schieß mich tot. Die dürfen ja nicht mehr vor Publikum spielen. Und die haben jetzt in letzter Zeit, Trevor Noah macht es, glaube ich, immer noch, Steve Colbert hat es eine Woche lang gemacht, die senden von zu Hause, ne? Und schalten dann ihre Gäste quasi zu. Großartig. Also wer ein bisschen Zeit übrig hat bei YouTube, guckt einfach euren Lieblingshoster mal an. Die machen das ganz, ganz großartig. Gibt auch Musiker, die Konzerte quasi von zu Hause ausgeben. Da entpuppt sich eine ganze Bandbreite an nicht nur Podcasts, die man sich anhören kann, sondern auch eine ganze Menge andere coole Dinge, die man da mal anhören kann.
Kann ich auch noch Rocket Beans TV empfehlen. Die machen auch aus dem Homeoffice quasi ihre Sendungen sehr, sehr lustig. Lassen sich so viel einfallen. Da haben sie zum Beispiel, gibt es ein Browser-Game, da kannst du Montagsmaler im Browser-Game spielen. Das Spiel haben sie zum Beispiel mal zusammengespielt, weil einer malt und die anderen müssen es halt erkennen und die schreiben dann einfach da rein in dieses, in den Browser auf ihrer Seite, was sie vermuten, was es ist und so. Und das ist echt cool gewesen. Also auch die ganzen anderen Sendungen. Und weil du gerade Late-Night-Shows erwähnst, da habe ich eine Filmempfehlung. Ich habe jetzt erst einen Film gesehen, der heißt Late Night. Der war auch Oscar nominiert. Ich glaube, beste Hauptdarstellerin und beste Nebendarstellerin. Die Nebendarstellerin ist Mindy Kaling. Die hat auch das Drehbuch geschrieben zu dem Film. Die kennen wir aus The Mindy Project. Und absolut großartige Serie über eine, die Hauptrolle spielt Emma Thompson. Und die spielt so eine alternde Late-Night-Show-Host und die soll abgesetzt werden, ihre Sendung. Und da versucht sie irgendwie ein bisschen was Frisches reinzubringen, weil die ist auch so ein bisschen betriebsblind geworden mit der Zeit und denkt, sie hat da, bei ihr läuft alles, ihr braucht keiner was reinreden. Da haben sich auch die ganzen Witzeautoren dann schon gar nicht mehr getraut, irgendwie was Neues zu versuchen und so. Und das Ganze wird von der Mindy Kaling dann durchaus aufgebrochen. Das ist ein sehr, sehr schöne, toll gemachter Film mit sehr viel Witz, Humor und der geht auch ans Herz und so. Kann ich sehr empfehlen. Late Night gibt es auf Blu-ray. Und
werde
vielleicht
ich
mir auch angucken.
Klingt interessant. Mindy Kaling, da würde jetzt Ann-Maries Herz höher springen.
Ich fand ihn super. Ich habe 9 Punkte gegeben. Ich fand ihn echt super.
Alex, hast du noch abseits was von Serien, Tipps? Was machst denn du außer arbeiten und Serien gucken? Nee?
Schon die kümmern.
Du überlegst noch. Was?
Mal was anderes.
Was,
bestellt, mal was anderes. Bestellt ihr eigentlich euch noch Essen? Also ich weiß nicht, ob ihr überhaupt jetzt
hab ich vorher schon nicht
Essen
gemacht,
bestellt weiß, habt. Hast du vorher schon nicht gemacht, dann ist die Frage nicht an dich gerichtet. Alex, weil ich traue mich einfach nicht, weil ich denke mir, ah, vielleicht hat er da reingeniest und dann kriege ich es doch. Weißt du, ich bin vorsichtig zu Hause und... Und ich
wir kochen eigentlich auch selber. Jetzt mit dem Thermomix, Erik, da sind wir ja bestens aufgestellt. So. Ja, alles rein und da wird was Gutes bei rauskommen.
Letzten Endes, wenn du eine Pizza machst, musst du ja dann doch wieder alles irgendwie rausnehmen. Und mal so eine schöne Pizza bestellen oder so, habe ich schon mal gern gemacht. Ja.
Aber eine vielleicht selber ja die gemachte Hörer, Pizza schmeckt doch viel besser als...
kann man... Ach,
gut außer Steinofen.
So, ey, ich habe hier, wir haben hier so einen Dönermann, ey, der macht geile Pizza, ey.
der ist super, die Hygienestandards einhält, weiß ich
da
nicht.
Da gibt's Dönerpizza, ne, das härtet ab. Da gibt's Dönerpizza, das ist eine Pizza, da liegt Dönerfleisch drauf, Daniel. Das
sind wir wieder bei Fleisch, ne, Erik? Ja,
das ist so durchgebraten, da ist nichts mehr.
Da ist die Schweinegrippe. Du weißt gar nicht, wie resistent so Viren sind.
Das schwimmt im Fett, das ist voll lecker. Vielleicht könnt ihr die Hörer sagen, traut ihr euch noch zu bestellen? Weil ich habe jetzt die ganze Zeit, ich bin ja mit den Kids zu Hause und ich koche echt jeden Tag, weil ich traue mich nicht, irgendwas zu bestellen.
Der Alltag, also wir kochen immer
jeden Tag die Pizzaschachteln auf, ne? Und musst
nee. Jeden Tag gab es was anderes bis jetzt. Auch was Frisches. Ja, schönes. Kann ich übrigens sehr empfehlen, wie nennt sich das?
Toast Hawaii.
Paprika, irgendwie schnelle Paprikanudeln oder sowas. Voll lecker.
Das klingt doch sogar fast vegan. Ne?
Thermomix.
Thermomix, ja, guck ich mal.
Aber was echt interessant ist, noch letztes Feedback.
Ich habe sogar eine Rezeptliste angelegt in der App, die heißt Corona.
Saugeil. Das
sind die ganzen schnellen Rezepte drin hier, wo ich weiß, das könnte den Kindern schmecken. Das ist ja auch immer noch so ein Kriterium, weil ich kann ja jetzt schlecht irgendwie, was weiß ich, irgendwie Schrimps mit irgendwas machen. Das essen die ja nicht.
Aber da hätten sie wesentlich Antibiotika bekommen, wenn sie Schrimps essen, ne?
Ja,
das hat alles,
meinst du?
Alles Vor- und Nachteile. Na gut, lass mal das. Leere Regale,
also das geht an die Hörer dann, das seid ihr nicht die richtigen Beratungspersonen.
Nee.
Ich habe ja niemanden zum Reden, ich musste ja hier mit irgendjemandem.
Du bist also im blöden Podcast
Schwäbische
auf,
Lasagne
ne?
kann ich auch empfehlen.
Ein Schwäbe mit viel Käse, oder?
Warte mal, ich schicke dir das mal als Screenshot hier rein in unsere Gruppe. Und dann kannst. Die Annemarie wird sich wundern, was kommt jetzt in der Gruppe? Okay, jetzt franzt es hier ein bisschen aus. Liebe Hörer, bleibt alle gesund, ja, dass wir uns gesund und munter dann wieder hören. Zur nächsten Folge. Da gibt es dann wieder ganz, ganz tolle Serien.
Ja, wobei wir noch nicht wissen, was. Ich bin eigentlich theoretisch dran.
Das hast du jetzt verraten, das wollte ich nicht.
Nein, aber ich bin ja dran. Doch. Aber es werden dann grandiose Serien sein, über die ihr abkotzt. Aber wir können ja jeder eine Serie vorschlagen und dann sind zumindest für jeden eine Serie dabei. So
machen wir das. Alles klar.
In diesem Sinne, vielen Dank.
Kacken.
Ach jetzt, also bitte, Konten.
Achso, ich wollte gerade noch mit dir über das Ende von Hunters reden hier.
Nee, nicht, dann bin ich raus. Müsst ihr euch selber treffen. Müsst ihr euch mal treffen. Fahrt doch mal rüber. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bleibt zu Hause und seid Couch Potato und ihr könnt.
Achso, das mit dem Kacken ist jetzt noch drin.
Natürlich, das hat er Pech gehabt. Jetzt wiederholt es auch nochmal. Jetzt haben das ja auch garantiert gehört. Also wer jetzt noch hier ist, dann könnt ihr euch beschweren an alexander@irgendwas. Sucht euch was aus. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net